Und es gibt dann manchmal so ein Vorurteil, warum ist das denn so kompliziert? Die Geschichte gibt es doch schon. Da gibt es doch den Roman. Manchmal ist es wirklich schwieriger, einen Roman zu adaptieren, als die Geschichte so ganz frei zu entwickeln.
Herzlich willkommen. Du bist hier beim Medici Lesen Podcast gelandet, wo ich, Helen Daughtry, mit Buchclub-Mitgliedern und anderen spannenden Menschen darüber spreche, welche Rolle Bücher und Lesen in ihrem Leben spielen. Lass uns also nicht lang schnacken und einfach direkt in die Folge hüpfen. Herzlich willkommen, Barbara. Ich freue mich sehr, heute mit dir über das Thema, wie wird aus einem Buch ein Film zu sprechen? Aber bevor wir damit starten, habe ich zwei Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Hallo Helen, danke für die Einladung. Es ist eine Freude, mit dir zu sprechen. Und wir sind, also wo ich gerne mit dir wäre, sitzen würde, ist eine Bank in einem Park in Tokio. Sehr grün. Draußen ist irgendwie die Stadt und es ist sehr trubelig, aber in dem Park ist es sehr grün, sehr ruhig. Alles ist so. Ja, sehr friedlich und wir sitzen da auf der Bank, trinken unseren grünen Tee, Japan natürlich, und unterhalten uns. Also das ist, da wäre ich jetzt tatsächlich gerne, weil das war auch so das letzte Mal, dass ich auch wirklich so ruhig auf der Bank saß zur Mittagszeit und ein Buch gelesen habe.
Oh,
Und
schön.
ja, das ist tatsächlich diese Kombination aus Großstadt und dann immer, es ist trotzdem sehr entspannt und sehr ruhig. Also in Tokio auf einer Bank im Park.
Das klingt richtig, richtig gut. Dann würde ich sagen, stoßen wir mit unserem Grüntee einmal an. Ich finde das irgendwie eigentlich ganz spannend, vielleicht als Einstieg, bevor wir auf die eigentliche Frage zu sprechen kommen. Was hat das bei dir mit Tee und Japan auf sich? Weil ich habe das Gefühl, beides sind so irgendwie deine, also für beides hast du so ein Faible.
Ja,
Also woher kommt das?
ich kann das gar nicht erklären. Ich glaube, ich trinke grünen Tee aus Japan schon über 20 Jahre.
Spannend.
Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe einfach damit angefangen, dann wurde es irgendwie immer mehr. Ich trinke wirklich literweise Tee. Es ist mittlerweile aber auch unterschiedlich. Also wirklich, ich trinke Oolong, schwarzen, weißen Tee und keine Teebeutel, nur Rosentee. Teebeutel trinke ich dann, wenn ich in England bin oder in Irland, dann mit Milch. Also, ne, das ist dann
Ja,
irgendwie so
klassisch.
klassisch. Es geht auch gar nicht anders. Ne, und das ist tatsächlich so geworden. Ich kehre dann aber immer zum grünen Tee aus Japan zurück. Das ist wie so nach Hause kommen. Vielleicht ist das auch eine Sucht. Das können wir vielleicht auch so stehen
Na
lassen.
ja.
Ich brauche den Tee. Aber der muss immer irgendwie gut sein und schmecken. Und ich habe mich da auch so in den letzten Jahren auch total auch so auch reingetestet. Man kann gar nicht sagen reingelesen, sondern reingetestet und sehr viel getrunken. Letztes Jahr dann endlich auch in Japan nach sehr vielen Jahren endlich gewesen und da auch ein paar Teeplantagen besucht. Und das kam tatsächlich, ich weiß gar nicht, was vorher war, die japanische Literatur oder der Tee. Aber es geht so Hand in Hand. Also ich bin auch total der Fan von japanischer Literatur, also was ich so kenne und steige gerne in diese Welt ein, mag den Stil. Kann man auch nicht so verallgemeinern, weil es natürlich sehr viele unterschiedliche Autorinnen gibt. Aber ich mag diese Welt, die wir so kennenlernen können von außen. Und natürlich informiere ich mich dann jetzt irgendwie immer mehr und kenne auch mittlerweile, dass es gibt natürlich auch andere Seiten in Japan, die vielleicht nicht so toll sind und die zu hinterfragen sind. Aber das macht es dann irgendwie umso reicher. Also das ist so eine Kombination aus Tee und Literatur und genau. Und es ist
Voll
schon
spannend.
sehr lange her. Und das passt irgendwie zusammen, also Tee und Bücher. Und weil der Tee aus so vielen unterschiedlichen Ländern kommt und dann lerne ich auch immer die Kulturen dann wieder kennen über die Literatur und lese mich da so ein. Ja.
Ich finde das voll die spannende Kombi eigentlich. Wir müssten eigentlich dann zu den Büchern, die wir lesen, vielleicht auch immer so ein Tee-Tasting Machen. Ich habe das Gefühl, du bist ja jetzt so ein, oh, das Wort kann ich bestimmt nicht aussprechen, aber so ein Connoisseur. Ja, oder wahrscheinlich gibt es noch eine weibliche Version davon, aber egal.
Genau.
Und dann könntest du wahrscheinlich immer einen Tee pro Buch empfehlen. Wie witzig wäre das?
Ja, das tatsächlich schwebte mir da, also ich habe, sollte ich mal mehr, ein bisschen mehr Zeit haben, schwebt mir das tatsächlich auch vor, weil ich jetzt gar nicht, dass es um Tee gehen muss in diesen Büchern, aber wenn ein Tee aus Sri Lanka kommt, dass man dazu,
Ja,
ne?
einfach quasi, wie
Ja.
würde das Buch schmecken, wenn es ein
Ja.
Tee wäre oder irgendwie so?
Genau. Also
Das wäre doch
das schon, weil
witzig.
das habe ich oft so Assoziationen mit Tee oder wo ich dann gerade bin, wenn ich den trinke und so. Das ist, ja, das auf jeden Fall.
War cool. Also ich habe das Gefühl, daraus muss irgendwie ein Format werden.
Wir können.
Das passt aber auch eher zu deinem Instagram-Account.
Ja.
Also ich sage immer Bucher und Tee, weil es so geschrieben ist, aber es soll wahrscheinlich Bücher und Tee sein. Alles zusammengeschrieben. Verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Aber da teilst du ja auch im Grunde beides, ne? Also deine Liebe zum Tee und deine Liebe zu den Büchern. Und ich finde es irgendwie eine coole Kombi. Was ich jetzt eben dachte, wenn, also bei Grüntee würde ich jetzt mal behaupten, ist auch nicht die schlimmste Sucht. Manchmal denke ich, bei Schwarztee ist halt vielleicht jetzt nicht so das Allerbeste, obwohl ich auch sagen würde, ich habe mich echt runterreguliert. Eigentlich trinke ich die meisten Tage sogar nur eine Tasse am Tag. Das finde ich voll okay.
Nichts. Das
Das
ist
ist gar nichts.
wirklich gar nichts. Bei meinen 3 Litern ist das wirklich nichts.
Was ich mich aber frage, Grüntee macht doch auch wach. Trinkst du das den
Ja.
ganzen Tag?
Ja, weil ich so viel Tee habe, ich fange mit grünem Tee an, weil das wirklich wach macht und so beständig wach und sehr konzentriert. Und dann wechsle ich zu Oolong, zu Schwarztee. Also ich trinke wirklich, ich habe auch keine Probleme, nicht einschlafen zu können vom Tee. Ich glaube, ich bin auf so einem Level. Ich kann auch Matcha trinken, ohne dass ich irgendwie besonders, ja, übelig werde. Also ich würde schon sagen, es ist eine Sucht. Ja. Ich brauche es auch, aber ich versuche mir das schön zu reden, indem ich so viel unterschiedliche Tees und Nuancen und Geschmäcker und ja, man kann sich
Ja.
so schön reden. Aber es ist wirklich, ich glaube, über 1000 Teesorten. Also das ist da,
Gibt es?
ja. Es gibt, glaube ich, über, ich weiß gar nicht, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber über 300 unterschiedliche Grüntees. China, Japan, Taiwan, jedes. Und Schwarztees. Und ach, das ist, ja.
Ich bin gerade nicht mehr so ganz sicher, ob das abgefragt wird in dem Poesiealbum, aber Tanja aus der Schmökerrunde hatte ja so ein Poesiealbum für die Schmökermädels ins Leben gerufen. Das liegt, glaube ich, gerade bei Laura, wahrscheinlich in Nürnberg. Aber vielleicht, wenn das irgendwann zu dir kommt, frage ich mich, ob bei dir, ich weiß nicht, ob da so eine Frage nicht auch drin war, so quasi, was war früher dein Berufswunsch oder so? Weil bei mir stand früher in einem Poesiealbum Teeverkäuferin. War das bei dir auch so?
Nein, gar nicht. Also
Würde das jetzt drin stehen?
ja, so eine Zeit lang, ja, aber das wechselt immer. Ich will unbedingt, ich hätte gerne so einen Buchladen und Tee. Also wo man wirklich so ein paar Tees hat und dazu ein Buch liest, also im Buchladen bleibt und da so wirklich so eine ausgewählte, dass das immer so ganz gut funktioniert. Also Bücher auf Tee. Genau, in diese Richtung geht es. Also zuerst waren die Bücher da, muss ich sagen. Also ich wollte eigentlich immer Buchhändlerin werden oder Tierärztin, bis ich dann gemerkt habe, was Tierärzte so machen. Und dann ich mir, Gott, ich kann kein Tier festhalten und irgendwas mit diesem Tier machen, weil dann fange ich an zu weinen. Also bin ich davon abgegangen. Nein, Tierverkäuferin. Das
Für
kann
mich
schon.
ist Teeverkäuferin gestorben, als ich gemerkt habe, ich muss ja auch andere Tees als also so Earl Grey und Schwarztee irgendwie verkaufen. Dann dachte ich so, nee, mag ich ja gar nicht. Also mittlerweile bin ich offener gegenüber anderen Tees geworden, aber damals dachte ich so, nee, ich will eigentlich nur schwarzen Tee verkaufen. Das wäre auch so eine Nische für mich.
Aber super, wenn sollte dieser Laden mal Wirklichkeit werden, dann bist du die Spezialistin für Schwarztee und Earl
Ja,
Grey.
ich frage mich gerade echt, es gibt ja Sommeliers und also die empfehlen doch, glaube ich, halt Wein zu bestimmten Sachen. Und das müsste es doch auch für, also bei, ich habe mal bei Teegeschwendner auf der Webseite geguckt. Ich meine, die haben so eine spezielle Ausbildung. Und so stelle ich mir das wirklich vor. Jemand sitzt da vor dir und blättert durch ein Buch und fragt so, was würde dazu passen? Und du ratterst so innerlich so alles durch und denkst dir so, dieser eine Tee, der passt dir perfekt.
Genau. Und du könntest dann den Schwarztee
Ich
beisteuern.
empfehle dann einfach immer als so Fallback irgendwie Earl Grey.
Doch, da gibt es ganz viele Unterschiede.
Ja, okay, das stimmt. Aber ich bin gar nicht so experimentierfreudig. Ich bin voll festgelegt eigentlich. Aber also das könnte ja dann nochmal was Neues sein, wofür ich mich dann öffne. Aber ich stelle mir das richtig cool vor, weil das ist eigentlich auch nochmal was anderes als ein Buch-Café. Wir machen halt ein Buch-Teehaus.
Alles bei
Habe ich
sich.
endlich auch eine Vision für die Zukunft?
Sehr gut, dann teilen wir sie.
Das wird richtig gut. Okay, genug Abschweifung. Obwohl ich überlege gerade, ob ich nicht noch eine Frage dazu hatte. Aber ich glaube nicht. Ach doch, ich wollte nur noch eine Anekdote erzählen. Vielleicht habe ich die im Podcast schon mal erzählt, aber da musste ich gerade wieder dran denken, als du meintest, du trinkst nur losen Tee. Ich war nämlich bei diesem Paper and Tea hier in, nee, den gibt es auch in Bonn, aber ich war in Mannheim, so eine Kette. Und da habe ich mich ganz unwohl, also ich habe mich schon eigentlich wohl gefühlt, die waren super nett, aber es gab so eine Stelle, wo die irgendwie meinte, es gäbe den Tee, den ich mir ausgesucht habe, nur in lose, aber das wäre ja eh die bessere Variante. Und ich war so, ich hätte ihn aber trotzdem lieber eigentlich. Ich mag das nämlich gar nicht so gern. Ich weiß immer nicht, wie ich das richtig so dosiere und so. Also ich bin da, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht auf so einem hohen Niveau Teetrinkerin.
Ja, aber das ist total hinderlich. Also wenn da so irgendwie eine Vorgabe, los, ich glaube, man tastet sich da so langsam heran und wenn man weiß, wie viel Gramm pro, also man macht es dann irgendwie auch automatisch und dann ist einfach eine größere so Vielfalt und ich glaube, der Geschmack entscheidet dann. Dann merkst du allein, ah, okay, vielleicht doch eher loser, aber es sollte kein, also es sollte einfach nur schmecken. Also ich habe auch,
Ja.
weil es gibt extrem teure, die sie wirklich Tausende kosten.
Ja,
Das ist
oh
wie
mein
beim
Gott.
Wein, also wirklich so 20 Gramm, ist schon so, dass es irgendwie 300 Euro oder so manchmal kostet. Und ich denke, okay, wenn der mir aber nicht schmeckt, dann ja, es ist wie beim Wein. Also ich denke da immer, okay, wenn er schmeckt und gut gemacht ist, ohne irgendwelche Pestizide, dann, also Hauptsache, genau, schmeckt. Und dann, ja, also ich mag das
Es
auch nicht.
tun sich Welten auf hier.
Wenn man in diesen Läden dann ist und dann wird man seltsam angeguckt und Teebeutel, ach, du kennst diesen Tee nicht und dann
Das
gehe
ist
ich
ein bisschen auch in der
lieber.
Bücherwelt manchmal, oder? So
Ja.
wie du hast dieses eine Buch noch nicht gelesen. Und wie du liest nicht 100 Bücher im Jahr. Was ist da los?
Und Klassiker auch noch nicht? Okay, dann kann
Ja.
ich mitreden. Nee, es ist Hauptsache irgendwie, man hat so eine Leidenschaft.
Ja,
So was
nee,
irgendwie.
das finde ich ein gutes Credo. Aber du bist Filmproduzentin.
Genau.
Und wir hatten uns in verschiedenen Kontexten schon mal darüber unterhalten, weil mich das ja immer fasziniert. Also ich schicke dir ganz oft Themen, die ich interessant fände, weil ich mir irgendwie vorstelle, du könntest daraus einen Film machen, aber wahrscheinlich läuft es überhaupt nicht so. Ich habe das, glaube ich, noch überhaupt nicht verstanden, wie das genau funktioniert. Aber wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten, ja, was es mit Buchverfilmungen auch so auf sich hat. Und wir hatten in irgendeiner Buchbesprechung, glaube ich, dann mal so gesagt, darüber müssten wir eigentlich mal im Podcast sprechen. Wie wird aus einem Buch ein Film? Und ich weiß gar nicht, wo wir da eigentlich am besten anfangen. Also wahrscheinlich kommt ein Buch auf den Markt und es gibt immer auch Filmrechte dazu. Oder nicht?
Also es ist manchmal fängt schon früher an tatsächlich. Also also je nachdem, ob es ein bekannter Autor, Autorin ist und schon mal Bestseller geliefert hat, ist es manchmal schon zu spät, wenn das Buch auf dem Markt ist. Dann sind meistens die Filmrechte schon vergeben, schon weg. Also es fängt schon ja, immer öfters, viel früher an, dass, also bei mir ist das so, dass ich sehr einen ganz guten, schon längeren und engen Kontakt zu den Verlagen habe und da besonders zu dem Bereich Filmlizenzen und Und da werden auch immer mehr Filmkataloge erstellt, also Filmrechtekataloge, und die werden so verschickt, zwei, dreimal im Jahr. Und da sieht man auch schon, okay, was so in 2, 3 Monaten erscheint an neuen Romanen, die man vielleicht in der Verfilmung prüfen könnte. Und oft ist das so, dass ich dann tatsächlich schon so Druckwaren bekomme und die Bücher dann lesen kann, also bevor sie überhaupt auf den Markt kommen.
Cool.
Oder ich frage Bücher an, wenn ich weiß, oh, da ist irgendwie, wurde was angekündigt, dann frage ich an. Also es passiert manchmal früher, passiert aber auch natürlich, wenn die Bücher auf dem Markt sind, und dann frage ich die an. Oder die Verlage kommen auf mich zu und sagen, ah, okay, hier kommt das neue Buch von dem oder der, und willst du das irgendwie vorab lesen? Und dann mache ich das auch. Und es ist aber auch so, dass nicht immer die Filmrechte beim Verlag verbleiben. Es ist also im seltenen Fall ist es so, dass der Autor, die Autorin die Filmrechte bei sich, also oder für sich behält. Es ist öfters so, der Verlag hat diese Filmrechte oder die Agentur der Autorin, des Autors. Und dann gehe ich mit denen. Also ich fange aber oft, wenn ich nicht weiß, ob die Autorin eine Agentur hat, vertreten wird von einem Agenten, dann gehe ich an den Verlag ran und die geben mir oft den Kontakt oder sagen mir, die Rechte liegen da und da. Und dann spreche ich die an, und also wenn es gut läuft, dann sind die Filmrechte noch frei, und ich lese und schaue, okay, könnte das was sein für eine Verfilmung oder nicht. Und ich habe wirklich einige Prüfexemplare dann hier, vor allem digital. Und dann melden sich aber auch die Agenturen oder der Verlag bei mir und sagt, da gibt es schon Angebote von anderen Produzentinnen. Wir erwarten irgendwie ein Angebot in 3 Wochen. Dann gibt es eine Frist. Also wenn du mit dabei sein möchtest, dann hier die Deadline, ne, und kannst dich da noch melden. Das finde ich immer sehr schön, weil dann habe ich auch eine Deadline für mich. Okay, jetzt muss ich es lesen. Also so läuft das. Das läuft immer öfters so, dass es schon vorher, dass man vorher lesen darf. Also besonders bei bekannten AutorInnen. Und das ist also einmal so der Fall. Und dann kommt es auch an, wo die Filmrechte liegen. Oder ich lese tatsächlich irgendwie in der Zeitung oder sehr oft irgendwie auf Instagram von interessanten Büchern oder was andere Bookstagrammer gerade vorstellen. Und also ich bin da ständig eigentlich so unterwegs. Und das ist das Schöne, das ist so, dass ich extrem gerne lese, also schon eigentlich immer, seitdem ich lesen kann, sehr viel irgendwie lese, konsumiere. Das ist auch ein großes Hobby und privates Interesse. Und dass es so ineinander übergeht, dass ich dann automatisch schaue, könnte das was für eine Verfilmung sein? Frage ich auch aktiv Autorinnen an, Verlage, und genau, und frage, ob die Filmrechte noch frei sind oder und ich lesen darf, oder auch, genau, oder ob die schon irgendwie vergeben sind oder gerade in Verhandlungen schon stecken. Besonders schwierig ist es, aber das ist jetzt auch nicht mehr so mein Fokus. Das war noch so vor ein paar Jahren, und ich schaue aber auch immer noch drauf für eine Kollegin bei uns, eine Produktion, die auf Kinder- und Family Entertainment spezialisiert ist, dass ich Kinderbuchbereich auch mir anschaue und gucke, okay, was da ist. Und das ist da wirklich sehr extrem, weil es, wenn man so auf den Kinomarkt schaut und was im Kino läuft, aus Deutschland werden eigentlich nur Filme ins Kino, das sind Buchverfilmungen. Also da ist der Fokus wirklich sehr drauf, weil man dann die Marke schon kennt, man kennt die Bücher, und dann ist es so die Überwindung, ins Kino zu gehen mit den Kindern. Die Kinder kennen die Bücher, die Eltern kennen die Bücher, und dann geht man sehr schnell auch, also oder eher in diese Verfilmung. Und aus diesem Grund sind Kinderbücher Adaption extrem begehrt. Also es ist
Ach,
eigentlich,
krass.
glaube ich, kaum auf der Bestsellerliste, dass ein Buch nicht schon optioniert ist. Also optioniert im Sinne, dass die Filmrechte schon vergeben sind und da irgendwie versucht wird, daraus einen Film zu machen. Das ist wirklich extrem. Also da wird sehr drauf geschaut. Das ist eigentlich alles wird verfilmt, was irgendwie ein Bestseller ist. Und das hat sich jetzt auch noch mal auch für alle anderen Bücher, also klar, wenn es das Bestseller ist, ne, für Erwachsenenliteratur, dann auch, weil jetzt auch der Fokus auch noch mal verstärkt ist so auf Bestseller-Verfilmungen und große Marken, die adaptiert werden. Da ist auch der jetzt gar nicht so fürs Kino an erster Stelle, sondern auch für die Streamer wie Netflix, Amazon, dass da auch wirklich sehr auf großen Namen und Bestseller geschaut wird und Marken. Und genau, also da ist schon sehr viel Bedarf. Also ja, also man muss schon irgendwie schnell sein bei den großen, erfolgreichen Titeln, um da irgendwie mitzubieten und dabei zu sein. Ja, das ist so ein
Voll
ständiger.
spannend. Hast du, also ist das eine Art Spezialisierung, dass oder also machst du hauptsächlich Buchverfilmung oder auch was anderes? Ist das eine Art Spezialisierung von dir?
Das hat sich tatsächlich so ergeben, diese Spezialisierung, weil es, weil ich das einfach, das ist irgendwie so natürlich bei mir, dass ich so das so ergeben hat und dass ich einfach auch lese mit dem Blick schon, ob man es verfilmen kann oder nicht. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, Literatur zu lesen, wo ich weiß, okay, das kann man gar nicht verfilmen oder das ist schon vergeben, dass ich da frei von diesen Gedanken bin, aber das ist total, also automatisch und deshalb hat sich diese Spezialisierung schon so ergeben, dass ich das tatsächlich da sehr diesen Kontakt zu Verlagen habe und eigentlich permanent schaue. Und natürlich ergibt sich daraus auch, dass ich dann auch Stoffe optioniert habe, also Titel optioniert habe und da eine Verfilmung plane und sich daraus was ergibt. Aber ich kann ja auch erzählen, also was vielleicht die Schwierigkeit ist dabei oder was man immer bedenken muss, wenn man ein Buch adaptieren oder verfilmen möchte. Weil natürlich manchmal denke ich mir, ach, es wäre so schön, wenn mir ein Drehbuchautor, eine Drehbuchautorin diese Geschichte schon geschickt hätte und ich nicht ne, einen Roman adaptieren muss, weil es tatsächlich auch immer damit verbunden ist. Das sind ja Zusatzkosten, also die man akquirieren muss. Also man muss diese Filmrechte erwerben. Und das ist schon mal ein Kostenfaktor, der entsteht und man weiß gar nicht, okay, ob daraus ein Film, eine Serie wird, ein TV-Film oder ein Film für einen Streamer. Und dieses Geld muss man erstmal in die Hand nehmen. Und das unterscheidet sich auch natürlich. Wie bekannt das Buch ist, wer Autorin ist und wie gut man verhandelt oder nicht. Und dann kommt aber noch dazu, dass was immer da ist, eine Drehbuchautorin, die diesen Roman adaptiert. Und das sind nochmal, also das sind praktisch, es gibt immer Zusatzkosten, wenn man ein Buch, also einen Roman adaptiert. Und das ist auch immer eine Überlegung wert, okay, investieren wir das oder nicht? Und dann ist natürlich auch immer eine schöne Herausforderung, ein Roman, eine Geschichte, die so irgendwie über 500 Seiten geht und sehr viele Figuren enthält und eine besondere Atmosphäre hat, die man so gerne hat, und die zu übersetzen in einen Film, in ein Drehbuch, das ist extrem schwierig. Es ist befreiender, wenn das Buch nicht so bekannt ist, der Roman, dann ist man freier. Aber wenn es ein Bestseller ist, also man kennt das ja auch, jede Leserin hat schon seine eigene, also eine Visualisierung, seinen eigenen Film beim Lesen. Und es gibt viele Leserinnen, wie es gibt, gibt so einzelne, also Filme. Und das dann auf einen Nenner zu bringen, in einen Film oder eine Serie und dann noch diese besondere Atmosphäre, oft, ne, in die man sich so verliebt beim Buchlesen. Das zu transportieren ist, ja, das sind schon Herausforderungen. Oder welche Figuren können wir zusammenziehen? Auf welche müssen wir verzichten, weil man auch eine begrenzte Zeit hat, um, ne, um diese Geschichte zu erzählen? Was ist die Essenz? Also es macht auch Spaß, darüber zu sprechen, aber man muss das ja irgendwann mal in ein Drehbuch übersetzen. Das,
Ja.
ich finde, wirklich eine große Kunst. Und aber auch so, man liest Bücher und dann hast du ja sehr viele innere Monologe und sehr viele Gedanken. Und dann, okay, wie transportieren, wie übersetzen wir das, wie zeigen wir das? Also wie lassen wir das die Zuschauerinnen und den Zuschauer sehen, das, was in einer Figur passiert? Es gibt natürlich sehr viele Mittel. Also man kann mit Farben, mit Kameraeinstellungen, mit Szenenbild. Also es gibt sehr viel, wie man es übersetzen kann. Aber es ist nochmal, genau, also es macht Spaß, aber es ist auch eine große Herausforderung. Und es gibt dann manchmal so ein Vorurteil. Warum ist das denn so kompliziert? Die Geschichte gibt es doch schon. Da gibt es doch den Roman. Das, manchmal ist es wirklich schwieriger, einen Roman zu adaptieren, als die Geschichte so ganz frei zu entwickeln, ohne, genau, ohne eine Vorlage zu haben. Und
Ja, das kann ich mir richtig vorstellen, gerade weil man das so unterschiedlicher liest, ne? Was ich mich gerade gefragt habe, wie lange bist du in diesem Prozess involviert? Also, du kaufst ja wahrscheinlich nicht nur die Rechte, sondern bist du wirklich, bis das im Kino ist, in diesem Prozess drin und triffst Entscheidungen und bist quasi die Schnittstelle zu allen?
ja, also das ist vielleicht auch etwas, weil ich bisher, also es gibt in Deutschland den Unterschied Producerin und Produzentin, sich noch als Producerin, also es gibt es im Englischen nicht, da gibt es Producer und das, genau, das ist ein
Umfasst dann beides.
beides. Und in Deutschland ist das noch so, Producerin ist eher so, dass du auch zu Projekten hinzukommst, also die schon weiterentwickelt sind oder kurz vor dem Dreh oder es kann auch dein eigenes Projekt sein, aber du bist dann auch auf Projekten oder machst Projekte, betreust Projekte, die nicht deine sind. Als Produzentin ist das oft so, dass du, das ist schon deine eigenen Projekte von Anfang bis Ende sind. Und ich mache das dann, glaube ich, das ist auch wieder unterschiedlich, welche Gewichtung oder wo man den Fokus drauf legt als Produzentin und Produzent. Bei mir ist das tatsächlich so, dass ich von Anfang bis Ende dabei bin. Also mir macht jeder Bereich Spaß. Und besonders auch diese Entwicklung, also mit den Drehbuchautoren, Autorinnen zu arbeiten, das ist für mich, also ich bin auch bei jedem Schritt dabei, bei jeder Drehbuchbesprechung. Das ist sehr zeitintensiv. Also es ist wirklich, genau so. Es gibt eigentlich keine Pausen, aber das macht großen Spaß. Also ich finde das auch immer sehr bereichernd, wie Autorinnen dann auf Ideen kommen, wie sie das umsetzen. Also ich habe, wie gesagt, vor Romanen, also vor Schriftstellerinnen, habe ich ja großen Respekt. Das sind für mich so, das ist das Höchste und genauso vor Drehbuchautorinnen und bin gerne bei diesem Prozess dabei und dieses, also sich gegenüber diese Ideen und Lösungen finden und diesen Prozess zu begleiten, das ist eine große Freude, aber auch nicht immer einfach, weil irgendwann natürlich dazu kommt. Und das ist dann auch in meiner Person, können wir uns das leisten? Wie finanzieren wir dieses Buch, was wir dann haben als Drehbuch? Wie viel Geld brauchen wir und wo kommt das her? Und wenn man das Geld nicht zusammenbekommt, sondern weniger, müssen wir wieder zurück ins Drehbuch und worauf können wir verzichten oder wie können wir es einfacher lösen? Und das, also ich finde das gut, dass ich von Anfang an bis zum Ende dabei bin, weil ich dann auch schneller Lösungen und Entscheidungen treffen kann, auch im Zusammenspiel mit den Autoren und allen Beteiligten, die dann irgendwann dazukommen, also Regie und alle kreativen Szenenbild. Also ich verstehe, wenn diese Menschen dann sagen, die so wichtig sind, nee, aber darauf können wir nicht verzichten, das brauchen wir, dann schaue ich eher, okay, worauf können wir stattdessen verzichten und dass ich das ermögliche. Also das ist immer so ein Hin und Her, so dieses Finanzielle im Rahmen zu halten, aber trotzdem die Geschichte nicht zu verraten und sie so zu erzählen, wie wir uns das am Anfang gedacht haben und wie die Autorin und Regisseurin und so sich das vorgestellt haben. Also es ist, und deshalb bin ich von Anfang bis Ende dabei. Und
Das ist mega interessant. Irgendwie denke ich gerade so, das könnte ja auch voll der Spannender Beruf einfach für Menschen sein, die auch gerne lesen, die vielleicht noch gar nicht so in die Richtung gedacht haben. Weil das ist ja schon ein spannender Aspekt, ne? So diese Welt, die sich sonst ja nur in deinem Kopf abspielt, wenn du es liest, in sowas Visuelles zu übertragen. Voll spannend. Und
Das
ich
ist
meine, es unterscheidet sich ja wahrscheinlich auch einfach bei jedem Buch, ne? Also du fängst jedes Mal. Klar, du kannst wahrscheinlich bei allen möglichen Schritten auf Erfahrungswerte und Menschen, die du kennst, irgendwie zurückgreifen, aber du musst ja wirklich eigentlich jedes Mal neu diesen kreativen Prozess anstoßen und denken.
Ja, ich schaue also beim Lesen natürlich, versuche ich mich davon frei zu machen, was gerade irgendwie gesucht wird, also gesucht im Sinne von, ob irgendwie das öffentlich-rechtliche gerade diese Themen sucht, oder die Streamer das oder was würde im Kino funktionieren. Davon versuche ich mich ein bisschen frei zu machen, wenn ich Romane lesen, weil sich das auch sehr schnell ändert. Also ich geh dann immer so eher, okay, die Geschichte muss funktionieren, die Figuren, also das ist so das Wichtigste. Und dann findet man schon jemanden, der einem das Geld gibt. Aber darauf konzentriere ich mich, also die Geschichte. Und dann überlege ich auch, schon manchmal kommt es sehr spontan, wer könnte das umsetzen? Also welche Drehbuchautoren, Autor fällt mir da ein, der ganz gut passen würde, ne? Um das also ins Drehbuch zu übersetzen, schreibt die Romanautorin, Autor vielleicht auch Drehbücher oder wäre da eine Lust, das mal auszuprobieren? Das ist für mich auch immer ein
Das ist ja
Punkt.
auch spannend.
Und dann
Darüber habe ich
welche
auch nicht
Regie,
nachgedacht.
ne? Welche Regie
Ja.
könnte da irgendwie, entweder hat sie schon etwas gemacht in diese Richtung, in diesem Genre oder diese Atmosphäre oder mag ich einfach gerne, weil ich habe schon mit jemandem gearbeitet und weiß, okay, wir könnten das auch ganz gut hier zusammen. Also das hilft schon mal, da irgendwie an Menschen zu denken, wo ich mir so, ah ja, okay, das wäre super bei der oder bei dem, wenn man das zusammen machen könnte. Oder auch Redaktionen, also eine Redakteurin, wo ich denke, das könnte was sein, was man zusammen angehen könnte. Aber das ist so eigentlich der Prozess, auch wenn ich Drehbücher lese. Das habe ich dann auch. Zu wem könnte das gut passen? Und wer würde da noch, wer hätte da, glaube ich, eine starke Vision, wie man es umsetzen könnte? Weil manchmal habe ich die nicht. Und denke ich mir, aber ich könnte vielleicht mit der Person mich mal unterhalten und dann entstehen da Welten. Das ist schon extrem. Also das macht wirklich Spaß.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade, also ich kriege fast Lust auch mitzumachen. Ich finde es irgendwie, es klingt richtig gut.
Gerne.
Es ist wieder soweit. Vom 16. bis 20. Oktober findet die nächste Frankfurter Buchmesse statt. Und um dir die bestmögliche Erfahrung zu bieten, sind die Besucherzahlen limitiert. Gerade für den Samstag solltest du dir also jetzt schnell dein Ticket online sichern, denn es wird dieses Jahr keinen Kassenverkauf vor Ort geben. Was es dieses Jahr aber geben wird, ist eine ganz neue Hallenebene für Fans von New Adult Literatur. Also ein Genre, das wir bei Medici Lesen bisher noch nicht so richtig erkundet haben. Von dem ich aber weiß, dass es ganz viele aus der Community lesen. Außerdem gibt es eine neue Plattform, über die sich alle BesucherInnen, AusstellerInnen, AutorInnen und SpeakerInnen vernetzen können. Dort findest du den neuen Veranstaltungskalender, die Ausstellerübersicht und eine neue App. Zu guter Letzt haben wir uns zusammen mit der Frankfurter Buchmesse ein ganz besonderes Gewinnspiel überlegt. Vielleicht erinnerst du dich an die Podcast-Folge aus dem letzten Jahr, in dem Anne Sauer uns Tipps für den Messebesuch gegeben hat. Passend zu diesen Tipps haben wir dir ein Survival-Kit gepackt, mit dem du perfekt für deine Zeit auf der Messe gerüstet bist. Teilnehmen kannst du bis zum 8. Oktober um 23:59 Uhr. Alle Links findest du in der Folgenbeschreibung. Was ich mich gerade frage, die Spezialisierung ist ja quasi schon, ne, du guckst eher im Buchbereich, was sich umsetzen ließe, aber es ist nicht irgendwie, dass du sagst, du machst nur Spielfilme oder nur Serien oder so. Das ist dann komplett offen, was quasi das Endprodukt ist, ne?
Ja, also das entscheidet, also eher entscheidet der Inhalt
Mhm.
über die Form, also was es dann wird, ob es ein Film ist oder fürs Kino oder für den Streamer oder ob es eine Serie ist. Also das gibt der Inhalt vor, so gehe ich. Und das ist praktisch, wo ist die Geschichte dann am besten aufgehoben?
Auch so Dokumentarfilme oder das eher nicht?
Nein, das ist, also da tatsächlich, da würde ich mich eher, also ich habe Dokumentarfilme auch gemacht, eher davon lösen, dass man eine Vorlage hat, also bestehende, sondern da würde ich eher so vorgehen, dass der Autor, die Autorin, die dieses Sachbuch vielleicht geschrieben hat, auf die und wie man daraus vielleicht eine Dokumentation machen kann oder eine besondere Protagonistin, die in diesem Buch war, kann man die vielleicht, ne, begleiten. Also das würde ich dann tatsächlich eher davon lösen und genau.
Ja, aber also grundsätzlich wäre das auch dein Repertoire. Also wirklich die Form am Ende ist eigentlich
Ja.
immer abhängig einfach vom Buch.
Ja. Und das ist aber auch, genau, wenn ich mit Drehbuchautorinnen spreche, gehen wir eigentlich auch immer so vor. Das ist also auch unten, ne, losgelöst von Romanen, wo wäre es irgendwie am besten aufgehoben. Zum Beispiel, jetzt gibt es einen Fall, den kann man noch nachschauen. Also ein letztes Projekt, das ich gemacht habe, das jetzt irgendwie Ende März ausgestrahlt worden ist beim ZDF und Arte. Das kann man noch in der Mediathek nachschauen. Das basiert wieder auf, das könnte dich auch interessieren, das ist so ein, geht Richtung True Crime. Und also es ist inspiriert von wahren Ereignissen. Und der Film heißt Der Fall Marianne Voss. Und das ist auch so eine Inspiration aus einem Buch. So bin ich da drauf gekommen, auf diese wahre Geschichte. Und dann ist der Film davon inspiriert. Und ja, so kann es auch tatsächlich, so können auch Filme entstehen. Also wie ich auf Geschichten stoße. Es geht eigentlich immer so um Geschichten erzählen und so hinter in Leben schauen. Und in Menschen schauen. Genau.
Mega spannend. Ich hab so viele Fragen. Aber du meinst eben, also es gibt Bücher oder du liest extra Bücher, wo du weißt, die lassen sich nicht verfilmen. Was lässt sich denn nicht verfilmen?
Das, also mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger. Also bevor die Streamer, so Netflix und Amazon dazu kamen, und eher war das leichter zu sagen, weil dann irgendwie Horror nicht ging, Science Fiction nicht ging und so weiter. Das war dann so, okay, wo soll das in Deutschland stattfinden? Gar nicht. Also dann war das so, okay, das ist sicher, das wird nie verfilmt und so weiter. Das hat sich ein bisschen verändert und auch hat sich auch verändert. Ich habe früher also Bücher, Romane, wo ich dachte, okay, das ist so episch, das ist so groß, das kann man nicht erzählen, das ist zu teuer. Es ist inzwischen durch VFX, also was man digital alles herstellen kann, hat sich das auch relativiert. Deshalb ist es eher so, wo ich denke, ah, okay, es kommt aus irgendwie aus dem englischsprachigen Raum, es kommt erst später nach Deutschland. Dann ist das meistens, also wenn es erfolgreich ist, eh schon optioniert. Also die Filmrechte ist vergeben und ich bin dann freier. Ich so, okay, ich lese jetzt, dann schaue ich mir den Film an und genau, das ist. Ja, oder wirklich ältere Bücher, wo ich weiß, okay, das vielleicht trifft auch nicht den Zeitgeist und es ist vielleicht zu historisch und dann ist das auch befreiend. Aber genau, es wird immer schwieriger tatsächlich.
Aber das finde ich auch spannend, weil darüber hatte ich eben nachgedacht, ob das dann, also du bewegst dich wahrscheinlich wirklich eher im deutschen Buchmarkt. Und wenn es jetzt, also wenn es eine Übersetzung ist, dann, also probierst du es vielleicht, aber da ist es unwahrscheinlicher, dass es dann klappt.
Das ist unwahrscheinlicher oder ich würde dann darauf abzielen, das in Co-Produktion zu machen mit einem anderen Land. Genau. Es ist auch,
Okay.
da bin ich auch an zwei unterschiedlichen Geschichten dran, dass ich wusste, weil ich den AutorInnen auf Instagram folge, dass die Bücher rausgebracht haben. Also jetzt, die nicht in Deutschland erschienen sind, und weißt, okay, bei welcher Agentur die sind, dann frage ich da an und dann, wenn die Romane optioniert sind, Dann gibt es aber die Möglichkeit, dass die mich wieder mit den Produzenten aus zum Beispiel UK also zusammenbringen und dass man irgendwie in Austausch tritt, falls das eine größere Produktion wird und eine Koproduktion interessant wird, um wieder finanzielle Mittel aus zum Beispiel aus Deutschland zu bekommen und dass man dann doch zusammenkommt, auch wenn das schon irgendwie die Filmrechte eigentlich weg sind, dass man dann so in Kooperation kommt und Koproduktion mit anderen Ländern. Also ich versuche, also wenn mich wirklich eine Geschichte packt, wenn wirklich so dieses Geschichte, gefällt sie mir oder nicht, oder sehe ich da gerade was, macht sie was mit mir, dann frage ich auch wirklich, also eigentlich jede an und
Ja, ich meine, ne, so sage ich auch voll oft in den Stories. Irgendwie finde ich es immer verrückt, wie viel es doch bringt, einfach mal zu fragen. Manchmal irgendwie ergibt sich dann doch relativ viel daraus. Und was ich jetzt spannend fand, was du eben meintest, war mit den Neuerscheinungen. Also das ist dann schon auch so, dass das einfach interessanter quasi auch für die Filmproduktion ist, wenn es ein neueres Buch ist. Also du liest jetzt nicht irgendwie ein 10 Jahre altes Buch und denkst dir dann, daraus könnte man was machen.
das schon auch. Also das schließe ich nicht aus, aber es ist natürlich aktuelle Bestseller, die dann schon mehr Aufmerksamkeit bekommen und um auch wieder diese Aufmerksamkeit mitzunehmen, um Partner zu finden, die also finanziell mit einsteigen. Also das sind Verkaufszahlen extrem wichtig, Bekanntheit der Autorin des Autos, ist das schon eine Reihe, ist das eine Marke und Verkaufszahlen.
Okay.
Aber es gibt dann natürlich so große Namen, wo dann es eher über den Namen der Autorin des Autos geht.
Ja,
Das
okay.
kann auch ein älteres Buch sein, aber zum Beispiel, ne, jetzt Fitzek, das kann auch was schon etwas, was jetzt vor 10 Jahren geschrieben, das wird jetzt verfilmt, weil es Fitzek ist. Genau. Man muss auch
Aber
gucken, ne? Also wie aktuell, also kann man das jetzt in unserer Zeit, ist es sehr zeitlich verortet, dass man irgendwie dem Buch das Alter irgendwie ansieht oder kann man es irgendwie in die heutige Zeit leicht übertragen? Und das schaut man dann genau, ob das funktioniert.
also zum Beispiel, ich habe das nicht gelesen, aber ich glaube, Maja Lunde hatte ja irgendwie relativ früh schon ein Buch über die Pandemie und die Zeit irgendwie geschrieben. Sowas würde sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr umsetzen lassen, weil man das nicht mehr so sehen will, oder?
Das ist verrückt, weil das war wirklich so am Anfang der Pandemie, waren alle solche, also Themen, auch es musste nicht Pandemiebuch, aber wirklich irgendwie Virus oder was anderes oder Dystopien, ein komplettes No-Go. Also, nein, das wollen wir gerade nicht. Also jetzt, ne, weil das war verrückt, weil auch, alle haben das gefühlt gelesen. Also die Bücher wurden auf einmal irgendwie extrem verkauft und jeder wollte lesen, aber die tatsächlich Sender, Streamer, nein, wir wollen
Ach, spannend.
Unterhaltung, wir wollen die Menschen da rausholen und so. Das ist, ja, das
Das
war.
ist ja echt spannend, weil da ist es ja dann wirklich auch mal konträr, ne? Dass dann wahrscheinlich in der Buchindustrie was anderes gefragt war als in der Filmindustrie. Ach, total interessant. Ich habe auch gerade, als ich die Frage gestellt habe, auch gedacht, naja, ich habe mich nicht mal informiert, ob das Buch verfilmt wurde. Ich habe es auch nicht gelesen, aber da musste ich gerade irgendwie so dran denken, weil ob man Pandemie in irgendeiner Form zeigt, war ja von Anfang an Thema und gefühlt ist es das halt auch immer noch, also auch bei mir auf der Arbeit überlegen wir, ob wir bestimmte Bilder oder so verwenden, wenn eine Maske zu sehen ist oder so. Ne? Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre anhalten, also wie man damit einfach umgeht.
Ja, total. Und einerseits kann man irgendwie, man sieht Menschen mit Masken auf der Straße und du weißt genau, wann es spielt, wann es stattfindet. Denke ich auch total hilfreich. Das ist auch wieder so visuell, so stark, dass man nichts erzählen muss. Man hat nur dieses Bild und alle wissen Bescheid und alle sind auch automatisch wieder in dieser Stimmung. Das ist auch natürlich, kann auch sehr hilfreich sein. Ja.
Ja, voll. Weißt du, was ich gerade denke, was meine Spezialisierung, glaube ich, wäre? Weil das ist ja das, was ich dir immer schicke. Irgendwie spannende Frauen, irgendwie deren Leben zu erzählen. Gibt es diese Richtung? Kann ich mich in die Richtung
Total,
spezialisieren?
total. Das ist nach wie vor besteht da sehr, also schon großes Interesse, dass auch vor allem, es wird so ein bisschen auch vorgegeben durch die Streamer, die aus Amerika kommen, aber jetzt auch von den deutschen Sendern, dass man so ein bisschen auch mehr, nicht nur ein bisschen, sondern richtig, also männlich und weiblich mischt vor und hinter der Kamera, wie man auch, also Diversität ist ein großes Punkt und dazu gehört auch, dass irgendwie, wie werden Frauenfiguren erzählt. Und da schaue, also es ist wirklich, da schaue ich auch sehr drauf und es ist auch schon ein großes Thema nach wie vor. Geschichten, die auch gar nicht eine starke, es rückt so ein bisschen ab von dieser, es muss eine starke Frau, starke Protagonistin sein, sondern es muss eine echte Frau sein, also und vielschichtig und gar nicht so diese stark, dass man da wieder vielleicht ein falsches Bild erzählt, sondern dass man so Frauenfiguren komplexer erzählt oder unterschiedliche Figuren überhaupt in diesen Geschichten sieht und Vorbilder schafft und nicht nur immer so Rollen reproduziert. Und das ist ein total großer Fokus und tatsächlich vor und hinter der Kamera. Also, dass da auch mehr Autorinnen schreiben, mehr Regisseurinnen inszenieren, weil das immer alles auch einfließt,
Ja,
wie Geschichten
klar.
erzählt werden und auch andere Punkte tatsächlich berücksichtigt werden. Und diese, das ich auch wirklich auch schaue auf weibliche Hauptfiguren oder auf queere Figuren, dass man so auch die in einfachen Geschichten erzählt und abbildet. Und nicht immer nur als starke, sondern irgendwie, ne, die können auch scheitern und gebrochene Figuren, einfach so Vorbilder kreieren und Identifikations Figuren schaffen. Und das ist auf jeden Fall, also deine Spezialisation könnte sehr gut funktionieren, ist eine gute Richtung. Ja.
Okay, ich überlege es mir nochmal. Ich müsste
Immer
gerade.
gerne, ne? Also
Ja.
wenn es Ideen sind, sehr gerne auf mich
Ich schick's
zukommen.
dir einfach, bis du sagst, lass es, Helen.
Nein, das
Lass mich in Frieden.
ist ein Aufruf an alle, die es hören, also immer, immer gerne. Also das ist tatsächlich. Ja, auch ein großer Wunsch von mir, also Hinweise auch zu bekommen und
Ja.
Ideen auch, ne? Also was irgendwie noch fehlt, was noch nicht irgendwie erzählt ist oder welche Personen nicht erzählt sind.
Ja, also super gerne. Weil
Und
jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Geschichte von einer Frau lese, ich google ja immer, ob es irgendeinen Film gibt. Und es ist einfach leider sehr häufig nichts zu finden. Oder dann ja einfach nicht in so einer guten Qualität oder so, weil das dann vielleicht irgendwo 100 Jahre alt ist oder sowas. Deswegen, ich habe da ein persönliches Interesse dran. Ich musste gerade dran denken, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr, glaube ich, die Folge mit Melanie Rabe gehabt, nach dem Seriencamp Festival mit der Schatten. Und da hatte sie nämlich auch betont, dass sie das so cool findet, dass das eine sehr weibliche Produktion war, ne? Sie als Autorin, dann eine Drehbuchautorin, Regisseurin, weibliche Hauptfigur. Also so, das war echt cool. Und ich glaube auch, die Produzentin. Ich glaube, da im Hintergrund waren auch Frauen beteiligt. Also es war irgendwie ganz cool. Und das, man sieht es ja einfach oft nicht. Na, also ich meine, du befasst dich wahrscheinlich damit, wer war wie beteiligt, aber das ist ja dann schon eher so ein bisschen Nischenwissen und ne, was man vielleicht nach außen nicht immer so mitbekommt, außer es wird irgendwie hervorgehoben. Das ist schon cool, auch zu sehen, ne, wo man da auch vielleicht einfach im eigenen Sehverhalten mit unterstützen kann.
Ja, total.
Was ich mich schon mal gefragt habe, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, da hatten wir auch nicht über konkrete Zahlen gesprochen, ist so, was Also, ich meine, du bezahlst das ja nicht irgendwie privat, ne? Das bezahlt ja wahrscheinlich irgendwie die Produktionsfirma. Und dann sagst du ja auch irgendwie, dann gibt es irgendwelche Instanzen, die das mitfinanzieren. Aber was ist denn überhaupt so ein gängiger, also was, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich so schlecht sagen, aber so was kostet sowas überhaupt, so ein Filmrecht?
Das ist tatsächlich ein bisschen auch abhängig von, was das für ein Buch ist. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, was vielleicht so als so eine ungefähre Richtung. Dann erwirbt erstmal eine Option und dann eine Verfilmung. Und diese Option kann, also es ist ungefähr so ein Richtwert 10% von der späteren Verfilmungsgebühr oder Vergütung sein. Und 10% Option, das ist meistens so, dass man diese Option eher so für 18 bis 24 Monate erwirbt. Also das ist, wie gesagt, 10% von der späteren Summe. Und das ist, dann hat man in dieser Zeit, diese Zeit kann man nutzen und sollte man nutzen, um Drehbuchautorin zu finden, vielleicht auch eine Förderung, Drehbuchförderung zu beantragen, um dieses Drehbuch schreiben, was auch zusätzliche Kosten sind, zu finanzieren. Und wenn man dann, man fängt manchmal mit einem Exposé an, mit einem Treatment. Man geht nicht so oft direkt ins Drehbuch, weil es auch A, Kosten vor, also sehr hohe Kosten, dann ein Drehbuch zu schreiben oder Drehbuch schreiben zu lassen. Aber eher fängt man bei den Formen Exposé-Treatment an und mit denen geht man raus an potenzielle Partner wie Sender, Streamer, um sie davon irgendwie zu überzeugen, okay, könnte das eine Geschichte für euch sein, wollt ihr da einsteigen? Und es ist schneller ein Exposé, also weil keiner wird diesen Roman lesen, diese 500 Seiten, sondern ein Exposé oder das Treatment. Und das Treatment ist so eher schon szenisch, dass man die einzelnen Szenen hat, aber es lässt sich trotzdem schneller lesen als ein Drehbuch. Und dass man da schon mal schaut, okay, wäre das was, könnte das interessant sein, um da zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten. Und geht dann gemeinsam ins Drehbuch und da kann man ja auch noch entscheiden in Form, also beim Treatment, auf welche Szenen kann man es verzichten oder funktioniert die Struktur schon so, wie man es gebaut hat oder nicht und dann kann man mit den Partnern wieder zukommen und daran schon mal arbeiten und geht dann ins Drehbuch. Und dann ist das so, diese Prozesse dauern oft sehr lange, sodass man diese Option für diese 18 oder 24 Monate, die man hat, manchmal auch nochmal verlängern kann. Also nochmal irgendwie ein Jahr, dass man es verlängert. Und dann im besten Fall, das sind ja auch schon wieder 2, 2,5 Jahre, die da vergangen sind, im besten Fall zieht man, so heißt es dann, zieht man die Option und geht in die und zahlt dann diese Verfilmungsgebühr. Und das sind die Preise offen, also von 30.000 bis über 100.000. Und also das ist wirklich variiert. Und oft ist das auch abhängig von dem Gesamtbudget des Films. Also oft richtet sich diese Verfilmungsgebühr am Gesamtbudget des Films. Also ob es 2% sind vom Gesamtbudget. Oder man legt vorher einen festen Betrag fest oder richtet sich dann danach nach dem Budget. Und diesen größeren Betrag zahlt man aber erst, also nachdem man die Option gezogen hat und die zieht man erst. Bestenfalls, wenn man kurz vorm Dreh ist, also vor den Dreharbeiten oder am ersten Drehtag oder kurz vor den Dreharbeiten, wenn man weiß, okay, manchmal ist es noch ein bisschen früher, aber wo man wirklich schon sicher ist, der Film oder die Serie wird gemacht. Also wo das, die ganze Finanzierung steht, wo man wirklich sicher ist, okay, der Film wird gemacht. Genau.
Und mit dieses irgendwie eine Option auszuhandeln, das ist eher noch so theoretisch, also da fließt noch kein Geld.
Noch, da fließt also Optionen sind auch,
Ah.
Kosten auch. Und das sind
Also
sozusagen,
dafür brauche ich schon Geld
dafür
quasi.
brauchst du schon Geld. Und das sind so eine Richtung, also das ist auch wieder Verhandlungsbasis, aber oder Verhandlungssache. Das sind ungefähr so 10% von der Verfilmungsgebühr, die am Ende, also wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel 30.000, dann sind es 3.000 oder manchmal ist die aber auch die Anfangsoptionsgebühr auch schon höher, je nachdem, was für ein Roman du optionieren möchtest. Die können
Aber
schon
wie
sehr, also
kannst du
können auch schon
denn,
über 10.000, 20.000 sein, das ist sehr.
aber wie kannst du denn schon die ungefähre Verfilmungsgebühr kennen, wenn du doch noch gar nicht so genau weißt, was daraus so wird? Oder musst du das schon in dem Prozess kennen, wenn du in die Verhandlung, also musst du ungefähr eine Vorstellung
Ja,
schon haben?
das auf genau, bestenfalls sollte man das schon haben. Also man legt auch schon eine Gebühr also für später an, die man vielleicht eher nicht unterschreiten sollte. Also dass der Autor, die Autorin oder der Verlag schon weiß, okay, dieser Betrag ist garantiert, wenn das verfilmt wird, diesen bekommen wir. Und wenn das Budget höher wird, dann müssen wir nochmal schauen, okay, 2% davon, das sind höher, aber wenn das Budget sich auf einmal auf Millionen erhöht, weil sonst wer weiß, was ich dazukommt, dass man dann auch wieder, das heißt so deckelt, dass man dann nicht irgendwie ins Unermessliche geht und irgendwie eine Million zahlt, dass sich das so die Waage hält, aber genau, das ist auch wirklich Verhandlungssache.
Das ist voll das
Das ist
spannende
eine
Thema.
Finanzierung. Also, ne, das ist natürlich, man investiert erstmal was. Also deshalb es können sich sehr große Firmen vielleicht eher leisten, sehr viele Bücher zu optionieren. Aber also ich überlege schon sehr genau, ob wir dieses Geld investieren. Weil ich auch die Verantwortung auch für das Finanzielle trage, investiere ich schon diese Optionsgebühren und wie sehe ich, also wie schätze ich den Erfolg ein, dass ich Partner dazu bekomme, um wirklich daraus einen Film entstehen zu lassen, weil es immer eine Investition ist. Genau. Und dann kommt ja, man muss ja dann, hast du ja noch, wenn du die Rechte, also die Option hast ja noch immer nicht das Drehbuch. Und das kommt ja noch dazu. Also das sind dann wieder nochmal eine Investition. Und
Irgendwie denke ich gerade so, wir müssen bestimmt auch mal Teil 2 noch dazu machen. Also ich habe so 30.000 Fragen. Ich
du hast
finde es
gefragt.
mega interessant. Ja, ich finde es mega interessant. Weil, keine Ahnung, also ich meine, klar, wenn du jetzt ein so ZDF oder so an Bord hast, wahrscheinlich zahlen die irgendwie so eine fixe Gebühr, aber beim Kino geht es ja wahrscheinlich auch darum, wie viel eingespielt wird, also wie viel Leute ins Kino gehen tatsächlich, oder?
Das ist da kann man tatsächlich nochmal, jetzt wird es sehr nerdig, man kann sowas im Vertrag tatsächlich auch machen, wenn es eine bestimmte Zuschauerzahl erreicht, dass man dann nochmal eine on top was zahlt beim Kino. Aber du hast recht, beim jetzt ZDF, ARD-Film, es gibt schon, die Budgets stehen eher schon fest, so, dann weißt du, okay, hast du eine Richtung, wie hoch diese Verfilmungsgebühr sein sollte. Und das bestenfalls hat man auch die Möglichkeit, das auch mit dem Sender abzusprechen, weil die auch nicht irgendwie Unsummen dann bereit sind, ne, also mitzugehen. Und das kann man dann tatsächlich auch besprechen. Aber das Gute ist, man hat da schon ein Budget und dafür ist es das Gute. Das Schlechte ist oft, ist dieses Budget auch begrenzend, weil man weiß, okay, ich habe jetzt nur dieses Geld, um diesen Roman zu
Ja.
adaptieren. Und wie kriegen wir das in diesem Rahmen hin? Also es ist auch da wieder eine Challenge. Wie kriegt man diese Geschichte für dieses Geld erzählt? Genau.
Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall Teil 2, würde ich sagen. Aber was ich noch fragen wollte, war, wie viele hast du so parallel? Weil du hast ja beschrieben, der Prozess kann teilweise ziemlich zeitintensiv dann auch sein. An wie vielen Filmen oder an wie vielen Projekten arbeitest du in der Regel parallel?
Das ist wirklich unterschiedlich. Also die sind auch in unterschiedlichen Phasen. Bei mir ist das so, dass ich bei jedem Projekt sehr intensiv dabei bin. Also das sehr viel Zeit kostet. Da habe ich jetzt nicht extrem viele. Die müssen dann ein bisschen auf mich warten. Wenn ich zum Beispiel beim Dreh die ganze Zeit dabei bin, dann kann ich mich um die anderen Projekte nicht so intensiv kümmern. Aber ich habe tatsächlich viele Ideen. Die sind so im Ideenanfangsstadium, dann in Entwicklung und dann auch in unterschiedlichen Stadien, dass man erst so Ideen mit Autor, Autorin bespricht und Exposés hat. Dann gibt es Projekte, die schon ein Drehbuch sind, wo ich dann mit diesem Drehbuch an Partner rausgehe, um erste Gelder zu akquirieren, dann ist das vielleicht ein Streamer, ein Sender, oder ich sage, okay, es ist ein Kinofilm, dann gehe ich an Filmförderungen ran und dann gibt es Projekte, die jetzt gerade eine Serie, die kurz vor Dreh ist, da ist die Vorbereitungshochphase und die Drehbücher müssen noch fertig gemacht werden, geschrieben. Es gibt sehr viele horizontale Geschichten und parallel läuft schon alles, irgendwie wird vorbereitet, Studios gebaut, um damit der Dreh dann losgehen kann. Und genau, und dann gibt es Projekte, die fertig sind, in der Postproduktion sind und die irgendwann dann, also die jetzt fertig gemacht werden, wo der Schnitt fertig ist und wo jetzt so Color Correction kommt, wie der Look dann am Ende sein soll. Und, genau. Also sehr unterschiedlich und sehr viel tatsächlich in Entwicklung. Und da auch unterschiedlich, ob es Kino oder für einen Streamer oder TV-Film ist oder Serie.
Ja. Also ich finde es ein ultra spannendes Thema. Vielleicht müssen uns die ZuhörerInnen einfach mal wissen lassen, ob wir das nicht nochmal als Teil 2 so anhand von einem konkreten Buch oder so machen sollten, wo du dann ein bisschen erzählst,
Ja.
wie du das tatsächlich übersetzt hast, ne? Also was die Überlegungen waren und so. Ich könnte da noch Stunden drüber
Gerne.
sprechen. Das ist
Vielleicht
mega interessant.
haben wir schon alle verloren. Also, was erzählen?
Nee, also ich kann mir
Alle
das irgendwie nicht vorstellen.
irgendwie. Aber das, klar, das kann man machen, weil ich sag, ich habe angefangen, da war ich nur, war ich als Assistentin der Producerin mit Emmas Glück. Das ist auch eine Romanverfilmung. Das war eine Romanadaption und 2020 von Jojo Moyes im Schatten das Licht. Das
Da
war auch
warst du dabei,
ja,
also
da war
jetzt,
ich die
ach,
Produzentin,
weil
genau.
die Autorin kennt man ja.
Die kennt man und das ist also auch wieder ein Thema, weil für mich Schriftstellerinnen, Drehbuchautorinnen sehr weit oben stehen. Ich habe wirklich, für mich ist das Aufregendste und Schlimmste, wenn dieser Film dann so weit fertig ist, dass sie den auch sehen können. Weil ich nehme sie auch immer mit, also dass sie wirklich ihre Veränderung mitbekommen und auch am Set, wenn man dann weiß, okay, diese Szene kann nicht gedreht werden. Ich will immer dann, dass die Autorin dieses Drehbuch umschreibt. Aber dieser Moment, wenn Drehbuchautorin oder Schriftstellerin diesen Film dann sieht, das ist für mich wirklich Horror. Es ist so eine große Verantwortung, weil ich denke, okay, die haben es dann überlassen und daraus macht man dann einen Film. Das ist wirklich für mich. Dann das, okay, wie hat es gefallen? Ne, also ist
Bist du
das in
die im
deinem
Kino, die
Sinne?
dann jede Regung im Gesicht
Ja,
verfolgt?
ist wirklich, es ist, ach, das ist schon für mich, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, das ist bisher nicht passiert, aber jetzt auch bei Jojo Moyes war das tatsächlich auch, als sie das dann den Film untertitelt bekommen hat, dann die Antwort kam. Und sie sehr begeistert war, das war wirklich, mir war dann egal, was mit dem Film passiert. Es ist wirklich für mich, ist dann, das ist so mein Ziel, dass wir das, was wir von Anfang uns alle gedacht haben und gemeinsam, dass es dann funktioniert hat. Und mit allen Abstrichen, ne, die automatisch passieren, man kann nicht alles so umsetzen, wenn es dann funktioniert. Und Drehbuchautor sagt, oh ja, das ist gut. Oh, ich freue mich. Und oh, ja, und toll, ist ja nochmal ganz anders und es ist ja irgendwie das auch noch besser. Oder oh, das ist dann es ist der schönste Moment. Also das ist so der schönste Moment. Und wenn man Castings macht und die Besetzung sucht und das erste Mal Schauspieler, Schauspielerin die Rolle spricht, das sind so die Momente, wo ich denke, oh, da weiß ich, okay, das wird, ne? Dann fangen die Figuren an zu sprechen und dann am Ende, wenn die Autoren sagen, okay.
Vor allem über den Teil haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wir müssen, glaube ich, einen Teil 2 machen. Lasst uns mal wissen, ob euch das interessieren würde. Dann könnten wir ja irgendwie eine bestimmte Verfilmung oder so raussuchen und das mal wirklich anhand dessen erklären, ne? Wie du vorgegangen bist. Finde ich voll interessant. Ich finde es so cool. Echt danke, Barbara, dass du uns mal so ein bisschen da mitgenommen hast. Ich habe das Gefühl, da haben sich gerade irgendwie echt Welten für mich aufgetan. Ich fand das ja schon vorher spannend, aber jetzt, ich werde mich auf jeden Fall noch mal genauer damit
Sehr gerne,
beschäftigen.
wir können auch uns weiter austauschen. Ich habe jetzt wirklich nur so angeschnitten. Ich habe dir auch vorher gesagt, ich habe noch nie so wirklich über weil das ja mein Job ist, mein Alltag ist. Für mich ist das jetzt nichts, also besonders ist schon, weil ich natürlich liebe, Geschichten zu erzählen, aber es ist so ein normaler Vorgang, dass ich noch nie so wirklich darüber gesprochen habe. Ich weiß auch nicht, wie, ob das jetzt für die ZuhörerInnen irgendwie jetzt seltsam ist oder zu nerdig oder zu nischig. Genau, also das kann ich
Ich,
jetzt nicht einschätzen, aber es freut mich, dass du das so
ja, genau, ich wollte gerade sagen, also ich finde es
ansprichst.
mega interessant, aber wir werden ja sehen, wie das Feedback ist. Lasst es uns auf jeden Fall super gerne wissen. Meldet euch bei Barbara. Wo findet man dich im Internet? Kannst du ja nochmal teilen.
Genau, also man findet mich unter Bucher und Tee, aber soll eigentlich Bücher und Tee sein. Sollte jemand diesen Account haben, Bücher und Tee, bitte melden. Ich würde gerne umziehen. Aber es ist genau Bücher und Tee, Bucher und Tee geschrieben. Und meldet euch gerne auch genau, mit Ideen, weil es irgendwo ein Buch schlummert, was mir entgangen ist. Nein, aber auch so total gerne im Austausch. Und wie gesagt, ich lese ja auch fernab von Verfilmungen und aber es sind einfach Geschichten, die mich reizen und Menschen und was sie zu erzählen haben und genau. Und immer wieder Neues. Also das ist so die Neugier. Also.
Ja,
Oder
wirklich,
so
wirklich spannend.
Drehbuchautorinnen. Hey.
Hit me up.
Yes, weil das ist auch immer toll. Wie gesagt, ich verehre sie alle. Also für mich sind das die wichtigsten Personen, also sowohl eine Schriftstellerin als auch dann im Film. Mit dem Buch fängt es an und das nehme ich sehr ernst und mag extrem gerne die Zusammenarbeit.
Voll schön. Das, also, ich fand es jetzt mega spannend. Danke dir, wirklich. Das ist richtig
Sehr
cool,
gerne, sehr
einfach
gerne.
mal so ein bisschen Einblick zu bekommen, was auch so einfach aus Büchern dann wird. Gerade wenn wir die in Filmabenden dann vielleicht auch, ne, die Verfilmung auseinandernehmen. Ist ja total spannend, was alles dazwischen noch so passiert. Ich würde sagen, wir trinken unseren grünen Tee im Park in Tokio jetzt noch zu Ende. Tauschen uns noch so ein bisschen abseits der Aufnahme aus und verabschieden uns an der Stelle. Ich danke dir wirklich von Herzen, das fand ich mega cool. Und ja, ich kann
Danke.
eigentlich nur sagen, danke.
Danke für die Einladung. Mein erster Podcast und mein erster Buchclub. Also in meinem Herzen ist immer ein großer Platz für Mädels, die lesen und für dich.
Oh.
Danke.
Danke dir. Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. In der letzten Folge haben wir bereits über Schlaf und Schlaflosigkeit gesprochen. Doch was ist, wenn die Müdigkeit woanders herrührt? Und was ist, wenn du diese Müdigkeit ignorierst, weil du dafür gerade echt keine Zeit hast? So ging es Lilly Polanski bis zu ihrem Zusammenbruch. In Gratulieren müsst ihr mir nicht, hat sie ihre Erfahrung, in einem sehr jungen Alter einen Herzschrittmacher zu benötigen, literarisch verarbeitet. Dieser ergreifende Debütroman voller Humor über eine junge Frau, die, während sie gerade erst ins Leben findet, dem Tod ins Auge blicken muss, ist am 22. August bei Schöffling erschienen. Hat 272 Seiten und wird auch dich mit der Frage konfrontieren, was am Ende wirklich zählt. Den Link zum Buch findest du in der Folgenbeschreibung.